Am Wegrand. Der Podcast zum Aufblühen. Die invasive Staffel. Mit dem Beat Fischer und dem Thies Wachter.
Beat!
Thies!
Also, ich bin eigentlich in der Ferien, gell? Und du hast gesagt, du willst eine Aufnahme hier in meinem Feriengebiet machen. Wir sind nämlich im Engadin, Oberengadin, oberhalb von Pontresina, im Val Bernina mit Sicht, das ist ja wahnsinnige Kulisse, gell?
Ja, super. Wir sind ja die höchste Episode, die wir je gemacht haben, glaube ich. Über 1800 Meter.
Wir sehen sogar in die Gletscherwelt vom Piz Palü und es passt ja eigentlich zu dieser Aussicht. Bella Vista ist das rechts nämlich.
Ja, das gefällt mir. Und vor allem, was ich natürlich anschaue, sind die Wälder. Also wir sehen, es sind voll Lärchen, Arven. Und die gehen rauf, sicher etwa bis 2400 Meter, wo dort die Waldgrenze bildet.
Ja, und jetzt muss ich einfach zugeben, dass Lärchen, Arvenwälder einfach meine liebsten Landschaften sind. Und du hast ausgerechnet hierher wollen. Und jetzt muss ich einfach sagen, da stehen wir in einer Farbenpracht.
Ja, das ist also krass. Ich bin selber beeindruckt, habe das noch nie gesehen. Das Opfer von der heutigen Episode, muss ich so sagen, in diesem Ausmaß.
Opfer?
Ja, es ist ein invasiver Neophyt. Und er ist also krass, der da.
Aber ich würde jetzt behaupten, viele Leute, gerade in dem Hang, wo wir da stehen, das ist so eine Art ein Damm neben dem Campingplatz, überwachsen mit diesen wirklich farbigen Blüten. Das ist sicher ein Anziehungspunkt für ganzen Haufen Touristen und Velofahrer, die da durchfahren. Also ich weiß nicht, wie viele Fotos das da wahrscheinlich schon gemacht worden sind, oder?
Das glaube ich auch. Ist auch für mich sehr attraktiv. Also es handelt sich vielleicht mal um den Namen. Die vielblättrige Lupine. Lupinus polyphyllus.
Ja, Lupine, die eigentlich man sehr häufig aus dem Garten sonst kennt, oder?
Das ist es ja genau. Also die hat den Ursprung in Nordamerika, der Pazifikküste. Und ich kann dir jetzt so sagen, da sehen wir jetzt Tausende, aber Tausende. Es ist wirklich eine Blütenpracht. Wenn ich jetzt dort in Nordamerika wäre und ich sehe die so, dann hätte ich extrem Freude.
Jetzt bist du aber nicht in Nordamerika.
Genau, und das ist das Problem manchmal, das man so hat. Und diese Pflanze ist natürlich auch wegen ihrer Schönheit vor rund 200 Jahren auf Europa gekommen. 1826 zuerst nach England und die hat ziemlich schnell eingeschlagen, weil sie so attraktiv ist. Und man hat sie nach der Glina ganz Europa können antreffen, in den Gärten vor allem zuerst.
Ja, und so ein kräftiges Blau in den Bergen sind die Farben, glaube ich, sowieso noch kräftiger, gell? Stimmt das oder ist das ein Mythos?
Sie sind sehr kräftiger, finde ich also auch. Und zwar geht es ja immer nicht um uns, sondern um Bestäuber anzulocken. Und sie haben eine viel kürzere Vegetationszeit, also Blühezeit zum Beispiel. Das heisst, du musst einfach gerade gut sein. Wenn du da bist, wenn du fast auf der Blühe, du musst einfach gesehen werden. Und da ist die Konkurrenz noch so gross in diesen Alpwiesen. Das heisst, du musst wirklich strahlen, leuchten, damit dass die Bestäubung kann stattfinden kann. Und so die Insekten kannst du anlocken.
Jetzt bin ich schon ein bisschen sensibilisiert, jetzt seit dieser Staffel invasive Neophyten, oder? Und es tut mir schon ein bisschen weh, dass es noch ein Opfer sein soll. Und wenn du Bestäuber ansprichst, vielleicht willst du das sowieso sagen, aber ich sehe so keine.
Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen erstaunt. Ich bin jetzt ja, sind wir fast 40 Minuten da. Und es wird bestäubt eigentlich durch Humali und andere Wildbeine. Aber ich sehe gar nichts. Es ist wirklich tote Hose. Manchmal sehe ich eins, das schnell hinfliegt und dann wieder weg. Aber vielleicht müssen wir mal sagen, was wir eigentlich sehen.
Ich muss noch etwas anderes sagen. Da kommt da ein ziemlich kräftiger Wind von den Gletschern oben runter. Also einfach, das hört man halt zwischendurch auf dem Mikrofon. Also wir sind da so ein bisschen umweht.
Ja, also wir stehen da mitten in einem Bestand von dieser vielblättrigen Lupine. Und es hat wirklich Abertausende rund um uns. Und das ist so dicht, dass sozusagen nichts anderes wächst. Die ist über einen Meter hoch. Ich habe gelesen, die kann 1,5 Meter hoch werden. Nachher hat sie die Blätter, die alles deckt im unteren Bereich. Das ist so ein Blatt, das aussieht wie eine Hand, so eingeschnitten, mit etwa 9 bis 17 Teilblättern. Und der exponiert kommen dann eben die Blütenstände so kerzenartig auf. Ich habe vorhin gezählt, ein Blütenstand hat über 100 Blüten. Zuoberst sind es alle noch zu, das sind die Knospen. Und dann kommt der Ring, wo gerade die Blüten aktiv offen sind und unten sind sie dann schon ein bisschen verblüht. Und die blüht also vom Juni bis in September. Das heisst, die ganze Zeit ist eigentlich ein Blühangebot da und sie leuchtet dermassen in diesen verschiedenen Farben. Violett, dunkelviolett, blau, weiß, rosa. Also es ist schon beeindruckend, das Bild, das wir hier sehen.
Also die Bestäuber können sich in dem Fall ein bisschen Zeit nehmen, oder? Um da bestäuben. Von dort her müssen sie nicht pressieren. Sie können bis im September warten.
Ja, es wäre echt. Der Tisch ist einfach immer gedeckt, kann ich so sagen. Und wir schauen mal eine Blüte an.
Also?
Ich nehme hier eine und das ist ein typischer Blütenaufbau, wie bei den Leguminosen, bei den Schmetterlingsblüten immer antriffst.
Das haben wir irgendwo mal bei der Robinie mal gehabt, gell?
Genau, gleiche Familie, oben dran Fahne. Und dann tue ich hier die Flügel auf, ganz fein. Ups, und jetzt hast du gesehen, was passiert ist. Ich habe das hier ein bisschen berührt.
Jetzt ist etwas Oranges runtergefallen auf deinen Fingernagel.
Genau, sehr gut.
Das ist der Pollen, ein oranger Pollen. Das ist auch schön. Das ist schön. Schönes Orange.
Jetzt drücke ich hier beim Schiffli unten ein bisschen zusammen und dann kann ich einfach den Pollen rauspressen. Und das ist ein sogenannter Pumpmechanismus. Das heisst, das Insekt wird angelockt durch die Farbkombination und das Farbmal ist ein bisschen weiss im Zentrum der Fahne. Dann kommt es hin, will etwas erhaschen. Es gibt kein Nektar, aber es gibt nur Pollen. Und trotzdem kommt das Homali, hockt hier drauf, wo ich jetzt vorhin den Finger hatte. Und durch die Bewegung, durch den Druck auf das Schiffli, wird nachher der Pollen gerade aufgedrückt und tut so den Bauch bepudern.
Eine Pollenpumppflanze? Für Pollenpumppflanzenbienen?
Ich weiß gar nicht, was sagen.
Ja, du musst nicht immer etwas sagen, wenn ich jetzt mal so eine schöne Wortkreation mache.
Ja, ist gut, ja. Aber es ist eindrücklich, wenn man es sogar sieht.
Ja, wirklich. Und der Pollen ist wirklich ein wunderbares Orange, das ich jetzt bei dieser Pflanze gar nicht erwartet hätte, weil nichts Oranges an dieser Pflanze ist. Es gibt solche Pflanzen, was sagt man dem? Blütenstände. Blütenstände, die ganz dunkelviolett sind, dann blau, weiß, rosarot. Also es hat da ziemliche Vielfalt von diesen Blautönen.
Ja, das ist gut, wenn du das nochmal sagst, weil wieso? Das sind auch Züchtungen, die wir hier jetzt antreffen. Weil die Pflanze ist ja vor rund 200 Jahren zu uns gekommen und wir haben dann immer, weil wir sie ja gerne in den Gärten, Züchtungen gemacht. Die Ölfarben hat man dann lieber gehabt und die hat man dann weitergezüchtet. Und dazu ist ja die Lupine sehr giftig.
Giftig?
Giftig. Es gibt etwa 200 Lupinenarten, aber die sind alle giftig.
Also, aber das will ja niemand essen, oder?
Oh mal, Lupinen, das ist natürlich beliebt in der heutigen Küche. Die Samen werden gegessen. Also, das sind die Hülsen, die du hast. Jetzt vielleicht 5 bis 12 Samen drin und die kannst du essen.
Ah, das sind die so mehr aus der italienischen Küche? Kennt man das?
Ja, weil im mediterranen Raum machen sie 3 einheimische Arten. Und die eine davon, die weisse Lupine, das ist die, die weltweit am meisten gebraucht wird, abgebaut wird für Lupinengerichte.
Aber das ist dann nicht giftig, oder? Nehme ich jetzt mal an.
Nein, durch die Züchtung. Etwa vor 100 Jahren hat man dann angefangen, die richtig zu züchten. Und die alkaloide, giftigen Stoffe, die hast du wegnehmen können. Oder auch die Bitterstoffe. Und das ist alles gut. Also die Samen, wenn du Hampfeln würdest essen, das ist tödlich. Das tut weh.
Machen wir nicht, hä?
Nein, machen wir nicht. Jetzt haben wir auch noch keine. Aber sie sind bitter. Darum passiert auch selten ein Unfall. Aber auch fürs Vieh ist das Ganze giftig. Also das Vieh kann aussterben.
Aber die essen das nicht, oder?
Ja, wenn es nichts anderes hat, hast du keine Alternative. Aber wir sind hier nicht auf einer Weide, wir sind hier mehr auf einer so einer Aufschüttung. Und das passt auch, weil die Pflanze kommt auf Rohboden gerne vor. Also sie wird auch angepflanzt, zum Beispiel, weil sie ein sehr gutes Wurzelnetz hat, die Böden zu stabilisieren.
Es ist ein Hang. Rundum, wenn man da so in die Wälder schaut, hat es keine Lupinen. Was ist denn so schlimm an dem?
Also zwei Sachen. Jetzt bin ich ja mit dem Zug hingefahren. Ich habe die ganze Zeit gesehen von Zernetz. Die leuchtenden blauen Flecken. Also es hat es überall, in den Wäldern, an den Hängen oben, das heisst, sie ist rum.
Ja, also gut, muss ich jetzt zugeben, ich habe sie nämlich auch überall gesehen. Also das Pontresina oben an den Hängen auch zum Teil, sogar an einem Ort, wo es Türkenbundlilie gehabt hat, wo ich denke, ja, wie lange gibt es sich denn DNA? Am St. Moritzersee, am Ufer zu, also schon, man sieht sie schon viel, das stimmt schon.
Sie nimmt einfach zu. Die ersten Beobachtungen, wo sie so aufgebüxt sind in der Schweiz, sind von etwa 1940. Und jetzt hast du sie eben in den Bergregionen. Und das ist das Interessante, das ist eine Bergpflanze eigentlich da, wo sie wirklich sich ausbreitet. Und sie hat eine super Strategie. Also erstens siehst du, wie sie wächst. Sehr dicht. Dann kann sie noch giftige Stoffe abgeben, die keimungshemmend sind für alle anderen. Und dann hat sie ein weitreichendes Wurzelwerk mit Rhizom, wo sie sich ausdehnt. Und wenn nur ein kleines Stück irgendwo durchschmeißt, also durch einen Menschen, wenn er sie ausgrabt, dann kann die wieder wachsen. Und dazu hat sie Samen. So ein Exemplar kann mehrere 100 bis 2000 Samen machen. Und im Herbst, also wenn sie reif sind, bei trockener Witterung, dann spickt sie die auf, explosionsartig, und die Samen werden so 5 Meter zack weit rausgeworfen.
Rauskatapultiert. Das ist noch gefährlich, im Herbst durchzulaufen, wenn es so viele Pflanzen gibt, die alle explodieren.
Ja, du siehst auch sonst niemand außer uns, der sich in die Gefahrenzone begebt. Aber es erklärt, wieso der Bestand so dicht ist.
Also ich würde einfach mit dem auch sagen, was wir alles in Kauf nehmen für den Podcast, oder? Was für Risiken?
Durch diese Strategie ist sie eben an einem Ort, wenn sie dort ist, dann kann sie sich etablieren. Und sie geht eben auch in besonders schöne, artenreiche Lebensräume, wie Trockenrasen, Magerrasen. Und nachher, wenn sie hast und sie sich so etabliert und du siehst wieder die Blätter, kein Fraß. Oh, mal da, das ist super. Da ist ein bisschen abgefressen, aber sonst ist nicht viel los. Die sind alle frisch, es frisst wieder niemand. Die natürlichen Pfinden sind daheim geblieben in Nordamerika. Das heisst, wenn sie mal hast, dann kann sie sich jetzt etablieren und ziemlich massiv ausbreiten. Und dazu tut sie den Boden düngen. Jetzt wollte ich dir schnell etwas zeigen, apropos.
Ja genau, du hast ein Sackmesser mitnehmen, gell?
Ja genau. Kommst du schnell mit, tue das schnell auf. Jetzt gehen wir da zu einer Kleiner.
Warte, nur reden, wenn ich das Mikrofon herhebe, gell?
Jetzt gehen wir hier zu einer. Ich gehe hier auf die Knie und tue hier am Stamm. Ah, schau mal, das ist auch interessant. Das habe ich erst vorhin festgestellt. Ich habe den Stamm durchschnitten und es ist röhrig.
Es ist hohl, total hohl.
Ja, und das heisst natürlich immer, das ist eine sehr schnell wachsende Pflanze, dass sie gerade zack rauf kann, über allen anderen wachsen und so möglichst viel Licht für die Photosynthese kann holen.
Wie der Löwenzahn.
Ja. Zack. Hoppla. So, jetzt bin ich hier am Ausgraben.
Jetzt hat er da wieder so ein Rhizom, so einen Wurzelknollen auspackt.
Es ist sehr ein sehr kräftiges Rhizom, es ist eine mehrjährige Pflanze, das heisst, die kommt immer wieder aus diesem Rhizom. Und was ich jetzt hier sehe, das gefällt mir. Siehst du die Knöllchen hier, die kleinen Bollen?
Ja, das sehe ich.
Also das ist interessant, das ist der Partner, der symbiotische Partner, die Knöllchenbakterien, die fähig sind, den Luftstickstoff zu binden.
Ah, der braucht die Pflanze?
Ja, also die Bakterien machen das, die können das binden. Und geben euch den Stickstoff der Pflanze oder den Boden ab, wo die Pflanze nachher aufnehmen kann. Und als Gegenleistung tut eigentlich die Bienen Kohlenhydrat, die sie durch die Photosynthese aufbaut, also Zucker, abgeben an die Bakterien. Und das Spannende ist, das machen ja alle von diesen Schmetterlingsblütern, da sieht man es mal, wenn ich es ausgrabe. Sonst sind die eben so klein, die Knöllchen. Und da sind sie also ziemlich gross, sie sind ein paar Millimeter.
Ja, es sieht so aus wie eine Haut, wie eine, so eine Hautwarze. So.
Ja, genau. Und das sind die Knöllchen. Nicht gerade halb, aber ein paar Millimeter. Ja.
Du, aber jetzt hast du immer gesagt, so die Invasiven haben ja meistens dann einfach all die Bakterien und Zeug und Sachen. Das kommt ja nicht mehr. Wieso ist jetzt das symbiotische Bakterium jetzt mit den Lupinen hier in die Schweiz gekommen?
Da, ich weiss nicht, wie das genau funktioniert hat. Aber wir haben ja in der Schweiz keine einheimischen Lupinenarten gehabt. Aber im Mediterranen schon. Das heisst, das können auch die sein. Vielleicht sind die gar nicht so wählerisch und gehen auf alle Lupinen von der gleichen Gattung.
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass du bei den Bakterien dich etwas weniger auskennst als bei den Pflanzen, oder?
Das kann ich so auch unterstützen, ja.
Jetzt kommt aber die Gretchenfrage. Ja. Was machen dagegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Erstens
das sagt man meistens, wenn man nicht so eine gute Antwort hat. Tut man das so ein bisschen wiederholen.
Also ich bin auch überfordert, schlussendlich. Das Wichtigste ist schon gemacht. Am 1. September darf man sie nicht verkaufen.
Ah, das ist auch so eine von denen.
Die kommt auch auf Freisetzungsverordnung, auf die Liste. Das ist schon sehr gut. Weil, wenn ich auch im Berner Oberland bin oder im Wallis, in den Gärten, in den Berggärten, ist die sehr beliebt.
Ja, das, also auch da in den Gärten sieht man sie sehr viel, auch auf dem Friedhof übrigens.
Ja, weil sie ist ja schön, ich gebe sie auch zu. Aber das heisst, zuerst ist wirklich mal Stopp der Verkauf. Das wird passieren. Und nachher, wenn du die in einem Garten hast, und ich habe jetzt erzählt, wie schnell sich die ausbreiten kann und wie einfach, also auch durch einen Menschen, wenn er sie ausgrabt, das ist ganz schwierig, das zu unterbinden. Und da, was machen wir da?
Ja, was machen wir da? Jetzt stehen wir da in einem Feld von Lupinen.
Mehrmals mähen zum Beispiel. Mähen, dass sie ja nicht absäumen. Und das über ein paar Jahre, bin ich sicher, die ist so stark, dass sie immer wieder kommt. Das heisst, es ist sehr viel Handarbeit, die da gefragt ist, mit dem Meier durch und einfach radikal.
Das sieht aber nicht so aus, wie man das da macht, oder?
Ja, gut, da müssen wir jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht in ein paar Wochen kommen wir jetzt da. Jetzt blüht sie ja erst, sie hat noch keine Früchte. Jetzt erfreut sie da die Leute von diesem Campingplatz. Und da bin ich jetzt überhaupt nicht sicher, ob ich die sogar nicht bewusst ist angesagt worden.
Sogar noch.
Weil sie ja ein gutes Wurzelnetz hat und also den Boden kann befestigen kann, hat man sie auch gebraucht. Also ich habe es sogar gesehen schon an Autobahnböschungen, was eben ziemlich dumm ist, weil Wildtiere zum Beispiel haben sie sehr gerne zum Teil. Die werden angezogen, Wildzäune.
Die sterben dann nicht, wenn sie sie essen?
Naja, wenn sie auf die Autobahn kommen.
Gut, das ist ja dann ja, so ein Kollateralschaden vom Lupinenfressen.
Ja, also. Aber sonst, die sterben nicht, die haben sie eben noch gern. Also je nach Tierart eben. Aber sonst alle Weidetiere, Schaf, Geissen, Ross, Kühe, gar nicht gut.
Dann könnte man da jetzt einfach ein paar Wildzäune aussetzen.
Das wäre ja die schön einhaken, dass sie sich drin rumsaulen. Und dann können die da wirklich sich austoben.
Es ist ziemlich an Wind, jetzt muss ein bisschen Windschatten kommen da vor ja, mich.
Was ich jetzt aber noch lustig finde, da haben jetzt noch eine einheimische Pflanzenart, das orange-rote Habichtskraut.
Ja.
Das ist so gelb und orange, wie es dort blüht.
Was ist jetzt lustig daran?
Das ist einheimisch und da siehst du zwischendrin, neben der Lupine kommt sie gerade vor, wo ich in Australien war. In den australischen Alpen war eines der ersten Schilder gesehen. Achtung, invasiver Neophyt. Das orange-rote Habichtskraut. Und nachher habe ich das dort in Massen gesehen, vor mir, eigentlich im Vergleich wie hier die Lupine aus Nordamerika. Und das zeigt eigentlich das Globale. Das ist einfach die Art, an einem anderen Ort, wo kein Finden hat, wusch, kann sie sich ausbreiten. Und da sehen wir, ja, das sieht doch noch schön aus. Und das ist auch heimisch. Und die wird jetzt eigentlich hier verdrängt durch die Lupine.
Das ist ja so ausgleichende Gerechtigkeit unter den invasiven Neophyten, quasi global gesehen.
Apropos global, etwas habe ich noch interessant gedacht, als ich gelesen habe. Eine von diesen Arten, die arktische Lupine, da hat man Samen gefunden, die 10'000 Jahre alt sind, weil sie unter dem Eis waren. Und nachher hat man die genommen und geschaut, ob die wieder keimen können. Siehe da, nach ein paar Wochen haben die keimen. Und das finde ich also schon noch krass. 10'000 Jahre gewartet und nachher kann man immer noch keimen.
Da kann man jetzt so lange warten, bis der Gletscher von oben da drüber kommt. Die tun sich ja kümmerlich zurückziehen da hinten, da, der Morteratsch-Gletscher und so. Gell?
Ja. Und apropos, diese Pflanze profitiert natürlich auch vom Klimawandel. Die steigt jetzt auch immer höher. Sie hat immer die Bergregionen bevorzugt. Im Tiefland sieht man sie nicht, aber jetzt geht sie immer höher, weil sie einfach milder wird.
Dein Fazit zum Schluss?
Ja, wieder ein bisschen zwiespältig. Also wie gesagt, sie ist schon schön, auch ich muss das sagen, sie ist schön, aber fort damit. Tschüss, weg, ab. Es geht nicht. Sie macht zu viel kaputt, die ökologischen Folgen sind katastrophal.
Ich bin sprachlos.